Gedenken an die Euthanasieopfer des NS-Regimes, unser Thema im Notizbuch. Eben haben wir in der Radioreportage gehört, dass wenige Fälle wirklich aufgeklärt sind und wahrscheinlich jeder achte von uns in seiner Verwandtschaft ein Opfer der Euthanasie hat. Das heißt, mehr Angehörigengruppen wie die, die die Gedenkreise nach Schloss Hartheim angetreten hat, wären wichtig. Zu Gast bei mir ist die Historikerin Sibylle von Tiedemann, die die Reise nach Hartheim mitorganisiert hat. Erstmal herzlich willkommen im Notizbuch, Frau von Tiedemann.
Vielen Dank für die Einladung und guten Tag.
Was bieten denn diese Angehörigengruppen, so wie Sie ja eine haben, wenn es denn mehr davon gibt? Das ist ja noch wirklich ein Anfang gerade.
Also als wir, meine Kollegen und ich, 2011 begonnen haben, für das Gedenkbuch für die Münchenopfer der nationalsozialistischen Euthanasiemorde zu recherchieren, war damals nichts bekannt. Wir wussten weder, wie viele Opfer es in München gegeben hat, wir kannten auch keine einzelnen Geschichten. Und wir haben dann versucht, über die Presse, über die Zeitung auch Angehörige zu finden, die sich dann auch an uns gewandt haben und bereit waren, etwas zu erzählen. Und im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass die Angehörigen sich auch einen Austausch untereinander wünschen. Nicht nur mit den Fachleuten, sondern zu hören, wie geht's in der anderen Familie, welche Schwierigkeiten gibt's da, vielleicht auch zu lernen, wie ein Gedenken in der Familie gestaltet werden kann. Und das ist ein großes Anliegen dieser Angehörigengruppe, die es seit 2015 gibt.
Und gemeinsam hat man natürlich auch eine lautere Stimme. Wenn man jetzt den Verdacht hat, bei mir in der Familie, da könnte es sowas geben und lange Jahre hat man darüber nicht gesprochen, aber da ist doch jemand. Wie recherchiert man denn?
Das ist eine große Schwierigkeit nach wie vor, weil es nach wie vor keine zentrale Anlaufstelle gibt, wo Angehörige nachfragen können. Sie müssten quasi ein historisches Wissen haben, wo kann ich Auskunft bekommen. Es hängt auch sehr von den lokalen Geschichtsinitiativen ab. Man liest vielleicht mal in einer Zeitung und wendet sich dann an Historiker. Wenn man schon ein bisschen mehr Vorwissen hat, wendet man sich vielleicht an eine der 6 Euthanasie-Gedenkstätten, wie Hartheim es eine ist. Man kann sich an das Bundesarchiv in Berlin wenden oder man wendet sich an die Kliniken, die ja nach wie vor bestehen.
Aber da ist natürlich so eine Angehörigengruppe auch gut, weil da Menschen sind, die schon ein bisschen wissen und schon recherchiert haben, wie man vorgehen muss. Wir haben in der Radioreportage in Ansätzen gehört, warum das Gedenken, die Aufarbeitung so lange haben auf sich warten lassen. Was denken Sie denn persönlich, was die Gründe sind?
Also aus meiner Erfahrung jetzt, ich würde es gerne am Beispiel von der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar erklären, das heutige Isar-Amper-Klinikum, damals wie heute die größte Psychiatrie, ist es so, dass kurz nach Kriegsende durchaus eine sehr intensive Aufarbeitung eingesetzt hat, von den Amerikanern veranlasst, die beispielsweise den jungen Psychiater Gerhard Schmidt als Direktor in Egelfing-Haar eingesetzt haben, der intensivst für die Nürnberger Prozesse recherchiert hat. Aber als das Gesundheitswesen wieder unter deutscher Leitung war, wurde Gerhard Schmidt von den alten Seilschaften herausgemobbt. Nun wurde ein Arztdirektor, der während der ganzen NS-Zeit schon in der Klinik tätig war und auch verantwortlich war für die Verbrechen. Und als dieser Arzt gestorben ist, ist 1956 wieder ein Arzt im Bezirkskrankenhaus Haar Direktor geworden, der auch während der ganzen NS-Zeit dort tätig war. Das heißt, dass die Täter große personelle Kontinuitäten es gegeben hat und die Psychiatrie selber kein Interesse an einer Aufarbeitung hatte und auch Nachfragen der Angehörige abgewimmelt hat, angelogen hat. Gibt keine Akten mehr. Natürliche Todesursache. Aber auch in der Gesellschaft an sich, in der deutschen, waren die NS-Verbrechen schnell wieder in Vergessenheit geraten. Wir sehen die Kontinuitäten auch in der Justiz, in der Polizei. Und eigentlich erst mit dem Film Holocaust 1978 sind diese Verbrechen wieder in die Gesellschaft als Diskussionsthema gekommen.
Aber bei den Euthanasieopfern war es noch ein bisschen schwieriger. Zum einen, das ist natürlich sehr eindrücklich, wenn Sie sagen, in den Kliniken, in den Psychiatrien haben Menschen weitergearbeitet, die damals schon beteiligt waren, unter Umständen sogar. Aber die Familien berichten auch, dass sie quasi indoktriniert worden, dass es wichtig war, dieses Familienmitglied rauszunehmen, dass es gar keine Alternative dazu gab. Glauben Sie auch diese Scham darüber, wir haben hier jemanden, der sollte eigentlich gar nicht da sein, hat weitergewirkt, auch nach dem Krieg noch lange in den Familien?
Also das denke ich auf jeden Fall. Ich denke, dass zum einen eine große Scham tatsächlich besteht. Psychische Erkrankungen, Behinderung ist ja auch heute kein Thema, mit dem man leicht in die Öffentlichkeit geht. Das andere ist, dass sicherlich auch Schuldgefühle oft herrschen. Haben meine Vorfahren genug getan, um jemandem zu helfen? Hätten sie etwas tun können? Und ich spüre oft eine Ambivalenz. Also mir erzählen häufig Angehörige, sie haben lange überlegt. Und erst, wenn sie aktiv aufgefordert wurden und wenn man ihnen angeboten hat, wir helfen euch, wir begleiten euch bei diesem Prozess, dann machen sie sich auf den Weg, vielleicht auch in der Ahnung, dass es schmerzlich ist, aber auch in der Hoffnung, dass es etwas Befreiendes hat.
Also da könnten die Gründe sozusagen ganz verschieden sein, warum dieses Schweigen so lange gedauert hat. Ganz zu Beginn unserer Radioreportage wurde gesagt, dass es eine Deklaration gibt, der Gedenkinitiative. Was ist denn der zentrale Inhalt dieser Deklaration?
Als wir die Reise vorbereitet haben, haben wir nochmal so gemeinsam die Angehörigen, Historiker, also ich, Michael von Kranach als Psychiater, wir haben überlegt, was ist uns eigentlich wichtig? Und haben dann die für uns zentralen Punkte zum Umgang mit den Opfern, zum Umgang mit den Tätern, den damaligen Tatorten und den heutigen Angehörigen zusammengefasst, ganz konkret und Forderungen gestellt, an die Psychiatrien, an die Politik, an die Gesellschaft.
Also das heißt, die Psychiatrien sollen offen sein, die Angehörigen unterstützen bei ihrer Recherche. Sie möchten aber auch gerne einen Gedenktag, einen nationalen zumindest. Wann soll der sein?
Für München und Oberbayern ganz relevant ist der 18. Januar. Das ist das Datum der ersten Deportation im Rahmen der Aktion T4 überhaupt, die damals von Egelfinghaar losgeht. Und zu diesem Datum werden schon in den letzten Jahren in München oder auch in Haar Gedenkveranstaltungen gemacht. Und wir glauben, dass dieses Datum ein geeignetes Datum sein könnte. Wir haben auch schon Widerspruch gehört, dass Leute sagen, aber jenes Datum wäre viel besser geeignet.
Kann man ja diskutieren.
Und das finde ich ein absolut gutes Ergebnis, weil uns geht es ja gar nicht so sehr darum, ist es am 18. Januar oder vielleicht an einem anderen Datum. Uns geht es darum, dass man eine Haltung entwickelt, dass man eine eigene Position entwickelt. Wann könnte man diese Opfer gedenken?
Und dass das Thema auch sichtbar bleibt. Das heißt, Sie machen weiter, das war jetzt nicht das Ende, was kommt als nächstes?
Wir bleiben dran. Uns ist es nach wie vor wichtig, dass Angehörige, die sich auf die Suche machen, begleitet werden, unterstützt werden beim Auffinden der Akten, bei der Deutung der Akten. Und wir freuen uns, wenn Angehörige sich an uns wenden. Und wir wollen natürlich, dass die Punkte der Deklaration, die ja viele Erstunterzeichner hat, jetzt in die Öffentlichkeit gehen, verbreitet werden, diskutiert werden und dass wir vielleicht in einem Jahr, in eineinhalb Jahren schauen, was ist daraus geworden.
Vielleicht hat uns ja jetzt auch jemand zugehört, der bisher noch nichts davon gehört hatte und sagt, Mensch, bei uns in der Familie gibt es auch jemand. Wir haben Informationen zum Thema Euthanasie und auch natürlich die Kontakte auf unserer Internetseite zusammengetragen, bayern2.de Notizbuch. Und ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch, Sibylle von Tiedemann. Danke.
Danke Ihnen.